Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Edo Zanki. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Edo Zanki, schön, dass Sie da sind. Wenn ich Ihren Namen höre oder Sie sogar jetzt hier im Studio sitzen habe, fallen mir spontan Titel ein wie »Uns bleibt die Nacht«, »Gib mir Musik« oder ganz groß für mich »Dein roter Mund«. Sie sind ein großartiger Sänger, aber ein noch viel größerer Produzent. Sie haben mit Milva gearbeitet, mit Ina Deta und Herbert Grönemeyer, mit Xavier Naidu, den Söhnen Mannheims, Sabrina Setlur, John Denner Lane, Stefan Gwildis und André Heller. Sind Sie eigentlich ein guter Mann für die zweite Reihe?
Mag sein, dass ich das auch bin, aber ich möchte doch korrigieren. Ich habe mich entschieden jetzt mit ein paar und 50 Jahren. Ich bin Sänger. Der Rest ist quasi ein Abfallprodukt davon.
Also Sie produzieren dann nicht mehr in Zukunft?
Das will ich so nicht sagen. Ich glaube, ich bin insofern ein guter Mann für die zweite Reihe, als dass ich den Künstler und seine Intention spüre, weil ich diesen Prozess von mir selber kenne. Vielleicht bin ich jemand, der jemand anderen sehr gut an der Hand nehmen, begleiten, über irgendeinen ängstlichen Moment hinweghelfen kann, ihm den nötigen Mut einpflanzen kann, damit er über seinen eigenen Schatten springen kann, und dann entstehen dabei hoffentlich wunderbare Momente, die man sich gern wieder erinnert.
Sie haben kein Problem damit, zurückzutreten?
Ich glaube, wenn man das so sieht, es ist nicht so wichtig, was man mit Musik macht. Es ist viel, viel wichtig, was die Musik mit einem selber macht. Ja, und jetzt ist es mir nicht so wichtig, wo man da gerade steht, ob man derjenige ist, der der Kameramann ist und den richtigen Moment abfängt und aufnimmt. Es geht um das Erzeugen dieser Emotionen. Und ich glaube, da kann ich einiges sowohl als Interpret als auch als Motivator, Freund, Coach, ästhetischer Berater, was man so alles machen muss als Producer.
Edo Zanki, als Music Man, haben Sie einen Lieblingstitel?
Ach, das ist jetzt sehr schwierig. Also einen Titel aus der großen Menge von grandiosen Songs zu finden, ist fast unmöglich. Es würde bedeuten, so viele andere grandiose Songs hintanzusetzen. Also I cannot think of one. Es fällt mir jetzt keiner ein, wo ich sagen würde, das ist er.
Sehr diplomatisch, die Antwort. Ja. Sie leben in Karlsdorf, betreiben mit Ihrem Bruder Wilko ein Tonstudio. Zuletzt haben Sie, glaube ich, mit Reinhard Fähndrich sein neues Album produziert als Produzent, das im Herbst vergangenen Jahres rausgekommen ist. Wie kam denn die Zusammenarbeit überhaupt zustande? Hat Reinhard Fähndrich gesagt, Edo, mit dir wollte ich schon lange mal
genau
ein
genommen,
Album produzieren?
Genau genommen ja. Und das ist auch schon über 3 Jahre her. Ich habe ihn auf Einladung seines Gitarristen, meines langjährigen Gitarristen Robby Musenbichler, der jetzt in Österreich lebt, wieder. Der hat mich auf ein Konzert von Reinhard eingeladen. Ich war auf verschiedenen Konzerten gewesen. Und in diesem einen Konzert, im Konzerthaus in Karlsruhe, landeten wir gemeinsam in seiner Hotelbar. Und er hat dann irgendwann nach, ich denke, wir haben zusammen vielleicht 1 oder 2 Southern Comfort getrunken. Und dann sagte er, sag mal, was ich dich immer schon mal fragen wollte, hättest du denn eventuell Lust, mit mir eine Platte zu machen? Und ich sage, ja, natürlich. Ich bin hoch beeindruckt von dir als Songwriter und als großer Entertainer auch auf der Bühne. Aber du müsstest mir vielleicht mal was vorspielen. Und dann dauerte es 3 Jahre, dann klingelte das Telefon, da war er dran und sagt, ich glaube, ich habe jetzt was. Magst du mich nicht besuchen kommen? Dann habe ich ihn in Mallorca besucht. Dort gab es die ersten Stücke. Da waren 1, 2 Musiker anwesend. Und nach 2 Tagen sagt er, wie lange bist du jetzt eigentlich schon da? Dann sage ich, ja, genau genommen 2 Tage. Ach Gott, sagt er. Es kommt mir vor, als wäre es schon eine Ewigkeit da gewesen. Warum haben wir nicht schon viel früher Platten miteinander gemacht?
Muss man sich mögen, um zusammenzuarbeiten?
Nein, ich glaube, man kann auch gut professionell zusammen funktionieren. Ich glaube, dass ich zum Beispiel Herbert Grönemeyer nie wirklich gemocht habe. bin mir ziemlich sicher, dass er mich nie wirklich gemocht hat, weil er ein sehr ruppiger, spezieller Typ ist. Ja, seine Kraft kommt nicht aus Harmonie. Seine Kraft kommt aus, man reibt sich an einer Eiche, die gerade da ist.
Und Herbert Grönemeyer ist die Eiche.
Die war ich in dem Fall. Musikalisch wollte sich immer raten lassen, aber das ging immer nur über große Widerstände. Man musste immer Finger hakeln und zwischendurch Kaffee trinken in einem neutralen Café, um sich wieder zu verständigen. Und dann konnte man wieder großartig arbeiten. Aber gearbeitet haben wir ganz super zusammen.
Ja. Klingt aber sehr anstrengend.
Das ist anstrengend, weswegen ich auch nach 2 Alben gesagt habe, wunderbar, Herbert, jetzt kannst du es alles alleine. Warum machst du das nicht alles alleine? Weil er ist ein hochintelligenter, sehr guter Mann. Und dann hat er das tatsächlich auch alles alleine weitergemacht.
Und Sie haben nie wieder mit ihm zusammengearbeitet?
Zusammengearbeitet nicht. Wir haben uns gelegentlich getroffen.
Ist auch schön.
Ach, ich finde es auch unnatürlich, wenn ein Producer und ein Künstler nur noch Händchen halten zum Pinkeln gehen. Ich finde das ganz toll, wenn man eine Zeit lang zusammenarbeitet und dann ist es auch gut, wenn man das nicht mehr tut.
Edo Zanki, Sie sind gebürtiger Kroate, kamen mit Ihren Eltern nach Deutschland, da waren Sie 5 Jahre alt, der ganz kleine Edo. Waren Sie schon da der deutschen Sprache mächtig?
Nein, wie meine ganze Familie hatten wir keine Ahnung von deutscher Sprache, weil in dem Lager, in dem wir 1,5, 2 Jahre fast waren, gab es weder Unterricht für die Kinder, noch Sprachunterricht, noch sonst irgendwas. Irgendwann kamen wir aufgrund dessen, dass mein Vater einen Job kriegte im Badischen, kamen wir ins Badische an. Und da hatte ich gewisse Vorteile. Als ganz, ganz junger Kerl lernt man wahnsinnig schnell. Man geht in die Kinderschule und am 2. Tag hat man Freunde und am 5. Tag kann man den ersten Satz geradeaus sprechen, sodass ich dann gelegentlich mit meiner Mutter zur Metzgerei musste, damit wir die richtigen Sachen einkaufen.
Sie haben mal gesagt, Sie sind Ihren Eltern bis heute dankbar, dass sie Ihnen und Ihren Brüdern, wie viele haben Sie denn?
2 weitere Brüder, ich war das Nesthäkchen sozusagen.
Ihre Eltern haben die Musikinstrumente finanziert, hatten aber sehr wenig Geld. Warum war Ihren Eltern das so wichtig?
Na, vielleicht sage ich es so, wir hatten ganz wenig Geld und standen ganz unten auf der sozialen Leiter hier in Deutschland. Wir kamen aber aus einem seelisch sehr reichen Haushalt, auch aus einer sehr schönen Umgebung für uns als Kinder. Und wir hatten vielleicht keinen Fernseher, aber mein Vater las uns abends am Tisch sitzend Weltliteratur vor. Also wir hatten einen sehr guten Spirit, einen sehr guten Geist in der Familie. Und Musik spielte speziell in der Familie meiner Mutter eine sehr große Rolle. Niemand machte das beruflich, aber alle machten das stupend gut, wunderschön. Und ich bin froh, diese Tradition fortsetzen zu können mit meinem Bruder Wilko.
Wilko war der Erste. Er wurde Berufsmusiker und hat Sie in seine Bands geholt. Wollten Sie denn nie etwas anderes werden als Musiker, Tierarzt zum Beispiel?
Arzt hätte mich vielleicht interessiert, auch Tierarzt hätte mich vielleicht interessiert. Ich war generell naturwissenschaftlich sehr interessiert. Ich habe tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, vielleicht irgendwas Naturwissenschaftliches zu machen. Aber als ich mal richtig Blut geleckt hatte, in der Band meines Bruders gespielt hatte, die ersten Stücke geschrieben hatte, da war es für mich dann gar keine Frage mehr, als dass man ein selbstbestimmteres Leben und vielleicht auch ein erfüllteres Leben auf diesem Gebiet führen konnte. Das habe ich gespürt.
Sie haben am Anfang unter dem Pseudonym Don Anderson produziert. Mhm. Und haben amerikanischen Rhythm and Blues und Soul deutsch interpretiert, eben unter dem Namen Don Anderson. Warum haben Sie sich nicht getraut als Edo Zanki?
Die Geschichte könnte sehr lang erzählt werden, aber ganz kurz ist so, der Name ist mir verliehen worden von meiner Plattenfirma. Die durften das damals noch tun, gegen meinen Rat, gegen meine Vehemente, sich dagegen stemmen.
Ach so, die Plattenfirma hat gesagt.
Ja, genau. Und ich habe damals auch tatsächlich nur englischsprachige Sachen gesungen. Dann habe ich mich als 18-Jähriger aus diesem Vertrag hinausbegeben, habe gesagt, danke für meine Eltern, dass sie das für mich gemacht haben, aber ich möchte jetzt wieder mein Leben selbstbestimmt machen und dann möchte ich erstmal wieder meinen normalen Namen annehmen. Und erst danach habe ich eigentlich dazu gefunden, dass die Musik, die ich liebte, die mich sehr stark angeregt hat, also sowohl die afroamerikanische Musik als auch die mediterrane Musik, meinetwegen auch alles, was aus dem Radio kam bei uns zu Hause. Da habe ich gedacht, irgendwie, ich liebe dieses R&B, ich mag Soul, das finde ich wahnsinnig aufregend und sehr emotional. aber ich werde nie so gut Englisch sprechen wie ein dort lebender Mensch. Ich spreche aber viel besser Deutsch. Und für mich war es die naheliegendste Sache von der ganzen Welt, das in Deutsch zu versuchen. Da war ich aber so ziemlich der Einzige, weil Presse, auch Rundfunk und so, hat damals ganz verstört reagiert. Und die haben mir gesagt, darf man Deutsch so zerjaulen und zersingen? Und mittlerweile ist das, glaube ich, kein Thema mehr.
Sie haben den großen Erfolg damals als Sänger nicht gehabt mit deutschen Texten. Die Ernte haben dann später andere eingefahren, Xavier Naidoo zum Beispiel. Mhm. War die Zeit noch nicht reif für deutsche Interpretation? Musste das erst sich entwickeln?
Also das ist, glaube ich, generell so. Egal, was man betrachtet, welche Kunstform, welche Musikform, war immer. Es gibt es ein paar Leute, für die scheint es ganz Normales zu machen. Aber zufälligerweise befinden die sich jetzt aus biografischen oder anderen Gründen an der Spitze einer Bewegung. Dann dauert das 10, 12 Jahre, dann ist es allgemein gut und überall angekommen und als ganz normal empfunden.
Sie waren halt der Pionier.
Warum nicht? Und ich habe das Gefühl, dass ich das auf vielfache Art und Weise irgendwie, das für mich ein sehr schöner Erfolg war. Einmal künstlerisch, dann möchte ich auch so ein bisschen, wie gesagt, Bücher werden ja auch nicht nur, Literatur wird auch nicht nur danach bewertet, wer die meisten Stückzahlen verkauft, sondern es gibt ein darüber hinausgehendes Qualitätskriterium.
Sie waren Ende der 70er, sind Sie als Vorgruppe aufgetreten von The Who, vor 70.000 Besuchern präsentiert, dreimal von Fritz Rau. Was war denn das für ein Gefühl?
Ein zwiespältiges Gefühl. Also natürlich ist die große Zahl ist immer etwas, wo man so... Wow. Oh, was ist jetzt hier los? Die Wahrheit war aber, es war Backstage viel interessanter für mich, als es quasi auf der Bühne war, weil wir mussten als ganz junge Kerle morgens um 11 Uhr auftreten vor 70.000 noch leicht Angetrunkenen vom Tag davor, von der Anreise und so weiter. Da ist, sagen wir mal, das Interesse, naja, sowas kann man immer wieder zitieren, aber ich würde sagen, einige Club-Gigs in meinem Leben waren mir im Grunde wichtiger als das. Aber Backstage war es sehr interessant zu sehen, Kollegen, die man beobachtet hatte als Jugendlicher und als Kind, mit denen jetzt zusammengekommen zu sein, auf der gleichen Bühne zu spielen, war schon etwas sehr Interessantes. Vielleicht so wie ein junger Spieler spielt erstmals erste Bundesliga, Fußball oder sowas in der Art.
Mario Götze-artig.
Zum Beispiel. Ja.
5 Jahre später haben Sie Die Tänzerin komponiert, gesungen von Ulla Meinecke. Auf dem Album, wenn schon nicht für immer, dann wenigstens für ewig. Ganz großes Album, finde ich. Haben wir damals alle gehört in Studentenkreisen, war mein erstes Studienjahr damals. Wir sprechen die ganze Zeit über Musik und haben noch nichts von ihren Klängen gehört. Normalerweise wünschen sich ja die Gäste bei uns die Musik. In Ihrem Fall verhält es sich ein bisschen anders. Dieses Mal habe ich mir nämlich die Musik gewünscht. Und zwar Musik von Ihnen. Ja. Zum Beispiel eben jene Tänzerin von Ulla Meinecke. Das Lied hat eine Geschichte, oder?
Wie viele Lieder gibt es hier auch eine Geschichte. Ulla hatte 2, 3 Platten mit ihrer Plattenfirma gemacht und 2 davon schon waren durchgeführt. Und jetzt kam es zu diesem berühmten Kater, zu dem es oft kommt, wenn die Erfolge davor nicht da waren. Und Plattenfirmen reagieren da manchmal so darauf, wie im Fall von Ulla, dass sie unter großen Druck setzten. Sie kriegt eine richtige Schreibblockade und dann wurden ihr die Budgets gekürzt und nochmals gekürzt. Und kurz bevor die Platte nun aufgenommen werden musste, tauchte sie bei uns in Karlsdorf auf, ganz stark angegriffen von diesen stressigen Situationen. Und dann nahm sie meinen Bruder Wilko in den Arm und dann sind sie die Straße runter, haben einen Rotwein getrunken und als sie nach 2 Stunden wieder kamen, gab es die Tänzerin bereits. Und ich war sehr inspiriert und ich hatte eine Woche davor ein neues Keyboard gekauft und alles floss gerade so aus den Händen. Man kann ja mal Glück haben.
Während die beiden Rotwein getrunken haben, haben Sie die Tänzerin komponiert?
Habe ich die Tänzerin komponiert. Dann
unfassbar.
Dann kam er zurück und dann war das schon fertig. Manchmal kann man auch Glück haben. Ja.
Wir hören die jetzt mal.
Du bist die Tänzerin im Sturm. Du bist ein Kind auf dünnem Eis.
Du schmeißt mir lieber nur so um dich. Und immer triffst du mich.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Edo Zanki, dem schwärzesten weißen Soul-Sänger Deutschlands. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Edo Zanki, Sie haben Ende der 90er Jahre Live-Konzerte gemacht mit Sabrina Setlur und Xavier Naidu. Haben Sie eigentlich Vatergefühle für die beiden entwickelt?
Also nicht nur für die beiden, ich weiß auch nicht. Ich war vielleicht immer der Jüngste in meiner Band, trotzdem habe ich immer so Vatergefühle gehabt. Ja, ich habe meine Schäfchen gern irgendwie bei mir. Ich ertappe mich heute noch im Studio, dass ich in Produktionen reinlaufe, die bei uns im Studio sind, mit denen ich gar nichts zu tun habe und sage, soll ich euch heute mal was kochen?
Ach, das machen Sie auch noch?
Ja, ich liebe das, ja, ja. Es wär, ansonsten wäre ich wahrscheinlich Habergs Vater geworden oder was, aber... Spaß beiseite. Ich mag das und ich habe diese sehr talentierten Menschen gesehen und habe ihnen gewünscht, dass sie zu ja der Höhe dessen gelangen, was sie zu dem sie in der Lage sind. Nun habe ich weder Xavier Naidu erfunden, noch hat er mich imitiert, um das auch mal gleich alles zu sagen.
Und, er hat sie weiterentwickelt.
Ja, sagen wir, wir haben ähnliche Quellen. Und wir haben ähnliche Schlüsse daraus gezogen. Aber nicht jeder, der auch einen Krimi schreibt, hat den anderen Krimi abgeschrieben. Also so muss man sie, glaube ich, in Schutz nehmen vor diesen manchmal unfairen Behauptungen. Ja, der Edo Zanki hat das erfunden, dann habt ihr das alle nachgemacht. Das ist so nicht. Vielleicht habe ich das Glück gehabt, anfangs so eine Art singuläre Erscheinung zu sein. Heute haben wir eine ganze Soul-Entwicklung von Jan Delay bis zu Gott weiß wo. Ja, also gibt's alles.
Na, du formulierst sehr christliche Botschaften. Ist das denn auch Ihre Linie?
Naidu hat ein sehr interessant möbliertes Innenstübchen. Das ist sehr stark christlich ausgeprägt. Wäre ich ein Christ, würde ich das unter Umständen ähnlich tun wollen. Ich habe eine sehr humanistische Weltanschauung, aber es gelingt mir nicht, diesen großen Glauben aufzubringen, den er offensichtlich zu haben scheint.
Ab 2000 haben Sie dann mit den Söhnen Mannheims zusammengearbeitet, haben das Album Zion mit Ihnen produziert. Parallel dazu ist Ihr 11. Soloalbum erschienen. Also Sie waren immer beides, immer Produzent und Sänger und so ein bisschen konnten Sie sich nicht entscheiden. Sie haben vorhin gesagt, jetzt ist es entschieden. Sie sind Sänger, Sänger, Sänger. Die ganze Zeit heißt es, kurz vorher ist die Single Gib mir Musik erschienen. Was war das für eine Zeit?
Nun, es war gerade das neue Jahrtausend angebrochen. Wir hatten davor, wie gesagt, viel gearbeitet und auch Glück und Erfolg gehabt im Zusammenhang mit dieser neuen Soulwelle in Deutschland. War ich als erfahrener und geschätzter Producer sehr gefragt. Das war eine gute Zeit für mich. Und gleichzeitig lernte ich Musiker kennen, die mir alle bescheinigt haben, wie sehr sie mein Stück Gib mir Musik lieben und ewig kannten. Dann kam dann Sascha zusammen und Xavier und wir haben auch eine Aufnahme davon gemacht, aber auch Leute wie Till Brönner, sehr berühmter Jazz-Trompeter und wunderbarer Kollege, hat mir seine Freundschaft und Mitarbeit angeboten auf der Platte und so wurde es ein Sammelsurium von ganz wunderbaren Musikern, schönen Stücken einer guten Zeit. Gleichzeitig war das auch die letzte Solo-Platte, die ich dann für eine ganze Weile gemacht habe. Wir haben noch eine Tour gespielt danach, dann gab es ein bisschen irgendwie Zerwürfnis mit den Söhnen Mannheims. Dazu kann es kommen, wenn es dann 24 Leute sind, ist man auch nicht immer einer Meinung mit allen.
Und Söhne und Väter.
Genau. Okay, ich war mehr so ein Onkel Mannheims.
Ach so? Aber auch mit den Onkeln ist das manchmal schwierig.
Ja, und dazu kam, wie das einige der Hörer werden das kennen, es gibt Zeiten im Leben, wo eine Ehe in die Brüche geht, die sehr lange gehalten hat, von der man gar nicht vorstellen konnte, dass das mal so in Seenot geraten könnte alles.
Lag das vielleicht auch daran, dass Sie so viel gearbeitet haben?
Ich glaube nicht. In meiner Arbeit ist immer unheimlich viel Lebensqualität drin. Also ich mache keine großen Unterschiede zwischen Leben und Arbeiten. Und meine frühere Frau war meine direkte, engste und beste Mitarbeiterin und lebte auch ganz in diesem Genre, was sie heute auch noch tut. Es war einfach, geht zu weit, das am Radio zu erörtern, aber ihr könnt euch vorstellen, wie das ist. Und dann war mir nicht mehr nach Singen zumute so besonders. Und
da war auch irgendwann der Auftritt in Sarajevo mit der bosnischen Gesangslegende Dino Verlin vor immerhin auch 50.000 Zuschauern. Und sie haben unter anderem ihren gemeinsamen Titel Verletzt präsentiert. Wie haben die Menschen reagiert?
Also ich war so mit meinen Emotionen eigentlich befasst. Das Sarajevo selbst, wo ich noch nie gewesen war, hat mich ungeheuer beeindruckt. Dann hat mich dieses große Stadion mehr beeindruckt als alle anderen großen Auditorien, in denen ich bis dahin gewesen war. Vor allem, weil ich inmitten von Feldern, wo früher Sport getrieben wurde, wo jetzt überall Gräber standen, weil die Leute keinen Platz mehr hatten, ihre Toten unterzubringen, sind die um dieses Stadion herum, quasi jeder Sportplatz ist ein Friedhof gewesen. Und da kamen wir vorbei und dann trafen wir auf 50, 60, 70.000 wunderbar aufgelegte, vitale, junge Leute mit ihren Freundinnen auf den Schultern, die jedes Wort mitsangen. Ich war wirklich selbst sehr, sehr, sehr angerührt an diesem Abend.
Waren das Bosnier, Kroaten, Serben, alles durcheinander oder kann man das nicht sagen?
Also man kann das nicht mit Sicherheit sagen, aber da Dino ja ein Bosnier ist, da die Stadt Sarajevo sehr stark unter den Angriffen der Einkesselung der Serben gelitten hat, würde ich mal annehmen, dass das überwiegend bosnische Menschen waren, die aus der Stadt Sarajevo waren, die mal eine ganz multikulturelle, multireligiöse Stadt war und es hoffentlich mal wieder werden wird. Ich war besonders erstaunt, da Dino und ich uns entschieden hatten, eine deutsch-bosnische Version zu machen. Ich sang also meine Parts in Deutsch und es sangen die ganzen Kids, sangen das alles in Deutsch mit. Ich habe das später zu Dino gesagt, wie kann das gehen? Dann sagte er, du musst mal überlegen, während des Krieges waren allein 300.000 dieser Kinder waren in Deutschland und gingen zur Schule. Die sprechen alle Deutsch.
Ach.
Ja.
Die sind nach Deutschland gekommen
während des Krieges? Ganz viele während des Krieges. Also viele
verschickt worden von ihren Eltern.
Ja, teilweise auch als Kriegsflüchtlinge mit ihren Familien gekommen. Ich habe das mal versucht, Leuten vom Goethe-Institut als etwas Interessantes darzustellen. Es bin nicht durchgedrungen. Wahrscheinlich müsste ich Jazz oder sonst irgendwas ganz Etabliertes dazu machen. Dann würde ich vielleicht auch jemanden finden, der mir ein Ohr leiht.
Vielleicht hört jemand zu vom Goethe-Institut. Hat Musik für Sie eine politische Dimension?
Nur insofern, dass sie Menschen verbindet, dass sie in der Lage ist, Emotionen in eine große Menge Leute hineinzutragen. Es gab immer wieder auch Revolutionen, die von einem Lied, einer Parole getragen waren. Ich glaube nicht, dass Musik per se politisch ist. Ich glaube, dass Musik überpolitisch ist, also etwa eine hochseelische, sehr spirituelle Angelegenheit, die man gar nicht in die Niederungen von Alltagspolitik ziehen sollte.
Bevor wir auf André Heller und die Zeit mit ihm zu sprechen kommen, spielen wir noch eine Musik und zwar wieder ein unbedingter Wunsch von mir, Dein roter Mund. Was ist denn da die Entstehungsgeschichte?
Ach Gott, ich meine, da kann man Text und Musik auch trennen. Für die Musik gibt's eine Motivation, die heißt, ich habe mir gerade einen neuen Flügel gekauft und ich übe darin und ich finde etwas, was so anfangs so halb klassisch so war, das war mir ganz neu, weil ich ein völliger Autodidakt bin und gar nicht durch die normale Musikschulen gegangen bin in den Sinn.
Mit welchem Instrument haben Sie eigentlich angefangen?
Also ich habe immer erst gesungen und dann habe ich Piano gespielt, dann habe ich eine Zeit lang auf Wunsch Klarinette gespielt, bis ich gemerkt habe, dass man Klarinette spielen und singen relativ schlecht gleichzeitig machen kann. Und bin da bei Keyboards, Piano und sowas geblieben und machte alles andere so ganz dilettantisch, aber wohl auf meine eigene Art so, dass es auch einige Stücke gibt, wo ich Schlagzeuge spiele und Bässe und Gitarren und so. Aber ich war nie der Ansicht, man könnte immer nur allein und mit sich am besten spielen. Vielleicht durch meine Erfahrungen mit meinen Brüdern, die auch musiziert haben und wir zu Hause, da war immer Musik in der Luft. Mit meiner Mutter habe ich in der Küche gesungen und war stinksauer, wenn sie in meine zweite Stimme hineinkam und so.
gut. Und Sie haben ein bisschen ausprobiert.
Ja, ja.
Klassisch.
Und das eine. Und das andere war, ich habe nach einem unpeinlichen Lied gesucht, wo ein Mensch, der die Liebe am Verlieren ist und das auch spürt überall, sie ist jetzt quasi schon weg. Aber man ist trotzdem verrückt genug, sich vorzumachen, ich kenne längst schon seinen Namen, doch ich tue, als wenn nichts wäre. Also habe ich etwas gesucht, was einen Refrain nicht braucht, sondern das eine Zeile hat, die sich immer wiederholt. Und es fängt, jede Strophe fängt mit, dein roter Mund auf meinem Glas Wein, dein roter Mund, wie leicht er verspricht und so weiter. Und das war für mich irgendwie zwei unterschiedliche Motivationen. Und wenn man seine Stücke macht, liebt man sie alle gleich. Aber nach 20 Jahren leben nur noch ein paar. Und ich habe jetzt gefühlt schon 1000 Jahre kein Konzert mehr gegeben, an dem ich nicht dein roter Mund gesungen hätte.
Ich weiß auch nicht, was daran so faszinierend ist. Das ist das Lied, was mich von je fasziniert hat. Das, die Tänzerin, dein roter Mund. Wie finden Sie meine Auswahl? Ist das doof oder typisch?
Das spricht für einen sehr, sehr guten Geschmack. Und wohl mehr auch melodisch und textlich interessiert, sonst fielen mir bestimmt noch ein paar ein, die von der polyrhythmischen und funky Seite auch noch in diese Kategorie gehören.
Ja, nachher hören wir natürlich auch noch ein Stück von der neuen, vom neuen Album.
Ja,
ja, ja. Das muss ja auch unbedingt sein. Ja. Aber jetzt gucken wir mal in die Vergangenheit, wobei Sie ja sagen, Sie gucken nicht in die Vergangenheit.
Also ich gucke schon in die Vergangenheit, aber ich lebe nicht in der Vergangenheit. Ich gucke vorn raus, wenn ich mit dem Auto fahre, nicht dauernd in den Rückspiegel.
Aber dein roter Mund zum Beispiel können Sie auch noch hören. Es ist nicht so, dass Sie sagen, oh Gott, jetzt wollen die das schon wieder.
Dein roter Mund ist mir ein dauerhafter Reisebegleiter.
Dein roter Mund, dein roter Mund, überall in der Stadt. Oh, wenn es so wäre. Wenn es so wäre.
Ganz große Musik von Edo Zanki, dein roter Mund. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur heute am Tisch mit eben jenem Edo Zanki. Aus welcher Zeit stammt das Lied?
Oh lieber Gott, jetzt haben Sie mich auf dem falschen Bein erwischt. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube Anfang der 80er Jahre.
In den Jahren
80, 21, 83, 84, da habe ich relativ viel in der deutschsprachigen Szene gemacht. Das muss von der Platte Ruhigblut sein, die ist vermutlich 1983 erschienen.
Jetzt kommen wir auf André Heller. Sie haben ihn kennengelernt, als Sie gerade eine schwierige Situation, man nennt es auch Lebenskrise, zu bewältigen hatten. Mhm. Wo haben Sie sich denn getroffen? Mal so zufällig in der Kneipe?
Nein, natürlich nicht. Das wäre nicht André Heller-like.
Also,
nach einem Konzert in Wien kam ein Herr backstage und ließ mir ausrichten, André Heller wäre ganz begeistert gewesen vom Konzert und er wisse, dass wir einen freien Tag hätten, Tag darauf in Wien und ob ich ihm die Freude tun würde und zu ihm nach Hause zum Mittagessen kommen möchte.
Wow.
Also das ist Heller-like. So. Und dann gingen wir zum Essen und dann hat er uns durch seinen wirklich...
Sie gingen zum Essen? Er hat gar nicht für Sie gekocht?
Doch. Nicht er natürlich. Natürlich hat er eine Köchin.
Ach so, Entschuldigung.
Da und in Italien auch und so. Und er hat wirklich ein Palais, ein Haus, in dem man Tage verweilen könnte, nur sich die wunderbaren Bilder anzuschauen, die da alle hängen.
Ostflügel, Westflügel.
Ja. Hinter seinem Schreibtisch sage ich, hol mich der Teufel, das ist doch ein Botero. Das sagt er. Ja, als ich es gekauft habe, hat man es gerade noch zahlen können.
Ja.
Und noch mehr Anekdoten zu erzählen. Nach dem Essen las er mir plötzlich beim Café, las er mir aus einem kleinen Büchlein vor. Und er sieht noch den Delfin und den Schatten dessen Springens, dann ein großes, weites Feld, vergiss mein nicht, viel größer als die große Stadt Marseille. Und dann sagt er, ist das irgendwie gut? Und ich sage, hey, das ist irre, was hast du denn da vorgelesen? Ja, ich schreibe gerade an Texten für eine neue Platte. Weißt, mein Sohn Ferdinand, der wünscht sich, dass ich eine neue Platte mache nach 20 Jahren. Und ich würde so gern, dass du das produzierst. Und dann ist es auch tatsächlich dazu gekommen. Und es war eine wunderbare Reise, eine große Erfahrung, eine Möglichkeit, tolle und ganz illustre Musiker aus aller Welt kennenzulernen, mit denen er natürlich allen befreundet ist.
Und natürlich spielte Geld keine Rolle?
Das weiß ich nicht, aber ich würde mal annehmen, er ist zwar aus einem verarmten, ehemals ungeheuer reichen Haushalt. Das war der größte Süßwarenkonzern der Welt.
Und jetzt haben Sie kaum noch Schlösser und Burgen?
Nein. Kaum mehr. Alles, was man jetzt sieht und findet, hat etwas damit zu tun, dass er ein stupend, wunderbarer Allround-Künstler ist und heute im Central Park etwas macht und morgen ein neues Museum einrichtet und übermorgen der Stadt Karlsruhe empfiehlt, wie sie ihr Image aufbessern kann und den Prater neu baut in Wien und so weiter. Also er hat eine große Firma, die sich mit nichts anderem beschäftigt als mit Schönheit, Geschmack, Ästhetik und so.
Edo Zanki, da klingt ja so ein ganz kleines bisschen Neid durch.
Ich muss sagen, er ist genauso eitel, wie man ihn vermutet. Und seine Firma ist genauso spektakulär, wie man sich das vorstellt. Aber ich kann sagen, nach so vielen Jahren, die ich ihn kenne, nirgendwo dahinter befindet sich irgendetwas, was man nicht sehen möchte. Er ist ein reizender Mensch, eine ganz warme Seele, jemand, der einen ganz in den Arm nehmen kann und alles, was er einem zeigt, bereichert das Leben.
Die Platte damals hieß übrigens Ruf und Echo. Mhm. Hat die sich verkauft?
Ich glaube, 7 oder 10 Wochen war sie Nummer 1 von 0 auf 1 in Österreich. Und wir haben gleich Gold verliehen bekommen. Und ich glaube, mittlerweile ist sie weit über Platin oder sowas. Also wenn das ein Erfolg ist, ist es dann wahrscheinlich einer.
Dann ist es ein Erfolg. Dann wundert es mich, warum er das nur einmalig so belassen hat und nicht erneut auf Sie zugekommen ist. Aber vielleicht kommt es ja auch noch.
Also das liegt vielleicht in der Natur der Person. Es gibt so viele interessante Projekte, die er betreibt. Da ist dieser Umstand, selbst ein Sänger zu sein oder Teil der musikalischen Entwicklung zu sein, ist eine der Aspekte, die ihn interessieren.
Sie wurden dann, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, musikalischer Direktor von Afrika Afrika, diesem großen André Heller Projekt. Warum hat er Sie dafür gewollt, Edo Zanki?
Ja, das weiß ich auch nicht so recht. Er rief an und sagt, ich habe eine Idee. Und dann hat er die Idee, dass ich irgendwie der musikalische Direktor werde. Dann sage ich, André, ich habe keine Ahnung von afrikanischer Musik. Also etwas, aber eigentlich kann ja, das lernst du. Und es war wunderbar. Und ich habe ein Jahr lang Zeit gehabt mit einem Musikethnologen. Und ich habe Peter Gabriel besucht, der ein großer Freund von André ist und ein großer Kenner afrikanischer Kulturen und Musik. Und der hat mir dann weitergeholfen. Ich habe dann Yosun Dur getroffen und andere große Musiker auf dem Gebiet und konnte dann.
Sie hatten ein Jahr Zeit?
Ein Jahr Zeit, mich darauf vorzubereiten, natürlich. Ja.
Aha, und da ruft man bei Peter Gabriel mal an und sagt: Ich komme vorbei.
Dann bin ich zu Peter geflogen, dann fährt man lange mit dem Zug nach Bristol und dann ist man da in der Gegend in seiner Mühle und dann will er immer nur wissen, how would you like your tea? Das sind reizende Leute und alle sehr, sehr einfach.
Welche Ziele wollte denn Heller mit diesem Projekt erreichen?
Nun, ich glaube, sagen zu können, André ist ein Leben lang nach Afrika gefahren, nach Nordafrika, wo er jetzt auch gerade wieder etwas baut, ein Projekt verfolgt.
Also Marokko, Algerien, Tunesien.
Genau, Maghreb da. Und auch immer wieder nach Mali, wo sich die großen Griots, also die großen Geschichtenerzähler, Heiler, Sänger der Westafrikas treffen zu so einem, da ist er Jahre hingefahren und man kann sagen, er ist ein großer Kenner Afrikas. Und wäre er das nicht, wäre er wahrscheinlich nicht auf die Idee verfallen zu sagen, es ist alles wahr, was man von Afrika weiß. Ja, die Despoten, ja, die Stämme, ja, der Analphabetismus. Es stimmt alles, was man davon weiß. Und gleichzeitig ist dort eine ungeheure Kraft, eine große Dignity, was das ist auf Deutsch, Haltung. Und ich möchte den Europäern und wer es sonst noch sehen möchte, möchte ich mehr von dieser unglaublichen Vitalität, der Kraft, der Kultur dieses Landes zeigen.
Sie sind nach nur einem Jahr ausgestiegen, Edo Zanki. Warum?
Also das hat einmal damit zu tun, dass ich mit dem einen Jahr Vorbereitung und ein weiteres Jahr Nachbereitung, um zu schauen, dass alles so bleibt, wie es soll oder sich entwickelt, wie man es entwickeln möchte. Ich habe gemerkt, dieses Projekt frisst einen auf. Der andere Grund, warum ich Abstand genommen habe, ist, so ein Projekt macht man nicht alleine. Auch der andere Heller macht das nicht allein. Und er hat sich mit einem sehr zweifelhaften, sehr erfahrenen Menschen auf diesem Gebiet zusammengetan, den wir alle als durch und durch nicht koscher kennengelernt haben. Mir hat nicht gefallen, wie er mit seinen afrikanischen Musikern, den afrikanischen Tänzern, den Menschen dort umgegangen ist. Mir hat fast nichts gefallen von dem, was ich da gesehen habe, und ich habe mich distanziert davon. Knapp ein Jahr danach hat sich Heller distanziert davon. Knapp ein Jahr danach wurde ein, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, betrügerischer Bankrott hingelegt. Und ich weiß nur zufällig über einige der Leute, zu denen ich noch Kontakt habe, was mit ihnen geschehen ist.
Haben Sie eine gute Menschenkenntnis?
Manchmal glaube ich ja, an manchen Tagen glaube ich eher nein. Also wenn man etwas sieht, was in sich nicht stimmig ist, was ich glaube, das erkenne ich. Ich glaube, auch eine andere Gabe habe ich. Ich erkenne etwas Gutes, wenn ich es sehe. Ich erkenne einen großen Musiker, wenn ich ihn sehe, eine große Musikerin, eine große Künstlerin. Ich erkenne das in jemandem und bin vielleicht deswegen auch jemand, der Musik, Aufnahme, diese technische Ästhetik, die Psychologie, die es dahinter braucht, jemand zu seiner Höchstleistung zu bringen. Das kann ich nicht nur bei mir selber, das kann ich auch bei anderen.
2008 haben Sie wieder ein eigenes Album herausgebracht, Alles, was zählt. Und da haben Sie schon gesagt, das zitiere ich jetzt mal, ich habe gemerkt, dass es das ist, was mir wirklich etwas bedeutet, dass ich in erster Linie Sänger bin. Und das haben Sie ja jetzt nochmal richtig festgelegt. Sie sind Sänger.
Also, solange ich gesund bin, solange das noch jemand sehen möchte, möchte ich auf jeden Fall mir diese ungeheure Freude leisten, auf Bühne zu gehen, zu singen, auch im Studio zu singen. Das ist für mich eine sehr gewohnte Situation. Aber nichts ist toller, als das mit Leuten direkt zu teilen. Ja.
Sie stellen jetzt wieder ein Album vor unter dem Titel Zu viele Engel. Zu viele Engel heißt weiter für zu wenig Himmel. Also ist der Himmel nicht groß genug?
Ja, also das ist ein Freund von mir, Ralf Meyer, ist ein grandioser Texter und hat unter anderem auch diesen kleinen Text geschrieben. Sie hatten einen Gang wie Tanzen, Lachen wie Sekt. Keine Ahnung, was dahinter steckt. Die bösen Jungs machen Platz, damit sie nicht aneckt. Sie sagt, zu viele Engel für zu wenig Himmel, was tun wir noch hier? Und da mag sich nun jeder seinen Reim draus machen, was das genau bedeutet.
Wen hören wir denn auf diesem Album außer Ihnen noch viele?
Also es ist einmal, sind es die vier Musiker, die mit mir seit 2 Jahren, seit ich dieses Album gemacht habe, zusammen sind. Und ich glaube, diese neue Platte, die wir gemacht haben, atmet diese schönen Erfahrungen der letzten 2 Jahre miteinander. Es gibt eine große Vertrautheit. Wir haben auch miteinander nicht nur musiziert, sondern auch komponiert. Dann habe ich Gäste auf dieser Platte. Es gibt eine mittlerweile sehr, sehr gute, liebe Freundin von mir. Frau Julia Neigel kennt man noch.
Oh ja.
Aus ihrer Jule Neigel Band Zeit. Und es begab sich, dass wir uns mal auf einer Bühne begegnet sind. Obwohl wir voneinander schon ganz lange wissen, haben wir miteinander nie musiziert, wissentlich. Und dann war sie so angetan und ich war so angetan, dass wir sagten, wir müssen unbedingt miteinander spielen. Und haben vor einem Jahr, ich glaube an die 20 Konzerte Anfang 2010 miteinander Julia Neigel, Edo Zanki, Rock and Soul Tour gemacht. mit einer Band und dabei ist die Freundschaft gewachsen und außerdem ist ein Stück gewachsen während dieses Programms. Ich hatte mir gewünscht, Lass uns ein Wunder sein von Rio Reiser zu machen, weil das für mich mit eines der schönsten Liebeslieder ist, die es gibt. Nämlich das Liebeslied, wo jemand den anderen so liebt, dass er ihn loslässt. Ja. Also wirklich ein wahres Wunder sozusagen. Und Julia und ich haben das zusammen gesungen und das ist so ein großer Erfolg gewesen beim Publikum. Und wir haben uns dann versprochen, dass wir das aufnehmen würden zusammen. Und ich bin in der glücklichen Lage, dass das jetzt auf meiner Platte ist mit Julia und mir.
Ist das Ihr Lieblingstitel auf dem Album?
Das würde ich so nicht sagen.
Nein,
das würde ich so nicht sagen. Also es sind 11 Lieblingstitel. Die einen sind noch ein bisschen näher an mir dran als die anderen. Aber das ist nicht der einzige.
Welches ist Ihnen denn am nächsten?
Ich würde sagen, obwohl es kein Stück von mir ist, sondern mein junger Kollege Gregor Meile geschrieben hat. Das ist Finde dein Glück. Es ist eigentlich viel zu weise für so einen jungen Mann und es ist viel zu wahr und es trifft eigentlich auf jeden und alles zu. Erst wenn du geben kannst, schenkt man dir Liebe. Erst wenn du warten kannst, erfüllt sich dein Traum sozusagen. Ja. Mal sehen, was er davon hält, wenn er es hört.
hören wollen wir jetzt aber Zu viele Engel. Mhm. Deshalb, weil es auch der Titelsong ist. Sie haben schon erzählt, wie der Titel zustande kam. Die Musik haben Sie gemacht.
Die Musik haben wir, meine Gruppe und ich, gemacht. Wir wollten, wir verfolgten, ohne dass wir es wussten, so eine Idee. Es müsste ein ruhig vor sich hin fließender, groovender Song sein. Und am Ende haben wir es angehört und als es fertig war, dachten, das klingt ja fast wie Steely Dan von der Art her, obwohl wir das gar nicht intendiert hatten. Aber das ist ganz, ganz schön, dass uns das gelungen ist.
Gut, dann hören wir es gleich. Vorher möchte ich mich bei Edo Zanki bedanken. Vielen Dank für das intensive Gespräch, das sich nicht nur um Musik gedreht hat, aber doch auch ganz schön viel. Mhm. Ich denke, wir haben Sie alle jetzt ein bisschen besser kennengelernt. Und wer hören will, kann hören, denn das Album kommt in den Handel. Zu viele Engel heißt es. Mhm. Wir hören jetzt mal den Titelsong. Tschüss, Edo Zanki.
Tschüss, vielen Dank.
Sie hatten Gang mit Tanzen, Lachen wie Sekte, keine Ahnung, was dahinter steckt. Die bösen Jungs machen Platz, damit sie nicht aneckt. Sie sagen zu viele Engel. Oh, zu viele Engel.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.